Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über Ängste und auch über Mut, also wie man Ängste überwinden kann. Ja, also Ängste haben wir alle. Ja, jeder von uns kennt es, mal Angst zu haben in ganz verschiedenen Situationen, zum Beispiel vor Prüfungen oder auch vorm Zahnarzt, fällt mir so spontan ein, überhaupt generell vor Arztbesuchen. Oder auch Ängste davor, ob man gut genug ist, um irgendetwas schaffen oder bestehen zu können. Also in ganz vielen Bereichen kennen wir das Gefühl, dass wir Angst haben.
Also es ist auch was ganz Natürliches, dass wir Angst erleben und auch immer wieder in Situationen kommen, wo wir die Angst auch sehr deutlich spüren. Und deswegen unterscheiden wir aber auch nochmal zwei Arten von Ängsten. Das eine ist die funktionale Angst, die mich eben auch beschützen will vor Gefahren und damit ich unversehrt bleibe. Und das andere ist die dysfunktionale Angst. Das heißt, da passt meine Angst gar nicht mehr zu der Situation, die ist übersteigert, die Angst. Und es kommt dann auch dazu, dass ich mich im Alltag durch die Angst sehr einschränke, dass ich dann die angstvollen Situationen zum Beispiel vermeide. Und bei diesen dysfunktionalen Ängsten, da haben wir auch Ängste, wo ich auch denke, da ist es auch gut, sich professionell helfen zu lassen, weil wir dann Ängste haben in Form von Phobien, die uns auch den Alltag nicht mehr so leben lassen, ne? Dass wir soziale Situationen vermeiden, dann vielleicht gar nicht mehr zum Arzt gehen, weil wir Angst haben, da in die Höhe gehen zu müssen bei dem Gebäude, dann bin ich ja selber blockiert in meinem Alltag und da brauchen wir dann professionelle Unterstützung.
Im besten Fall von Verhaltenstherapeuten. Also ja. Das sind tatsächlich die Spezialisten für die sogenannten pathologischen Ängste. Und mir fällt auch gerade ein Klient ein, der konnte nicht U-Bahn fahren, weil er Angst davor hatte, auf Toilette zu müssen. Und das ging dann so weit, also er hatte immer das Gefühl, die U-Bahn bleibt ja auch mal stehen oder es dauert auch mal länger. Und er hatte irgendwann das Gefühl, er kann dann das nicht mehr von einer Station zur anderen aushalten, wenn er da auf die Toilette muss und die U-Bahn stehen bleibt. Und dann konnte der nicht mehr U-Bahn fahren aus dem Grund.
Ja, ja, und dadurch ist er ja im Alltag total eingeschränkt.
Das limitiert, ne? Wahnsinnig, genau. Ja. Da gibt es ganz viele Beispiele. Vielleicht kann jemand nicht ins Flugzeug steigen aus Angst vor der Höhe. Dann kann man natürlich viele Orte nicht erreichen. Ja. Oder man kann aus Angst vor zu vielen Menschen auf einem Raum nicht irgendwo auf ein Konzert gehen oder zu Partys, zu kulturellen Veranstaltungen und so weiter. Und es ist leider häufig so, dass die Ängste, die so dysfunktional sind, dass die sich dann auch gerne mal ausbreiten. Mhm. Also zum Beispiel, wir können nicht mehr U-Bahn fahren und dann können wir irgendwann gar nichts mehr fahren. Nicht mehr ins Auto steigen, nicht mehr U-Bahn fahren, nicht mehr Zug fahren, nicht mehr fliegen. Und das limitiert immer weiter und die Einschränkung wird immer größer. Deswegen ist es auch ganz wichtig, da tatsächlich sich behandeln zu lassen, wenn man so eine dysfunktionale Angst hat.
Und diese Ängste, ne, die wir gerade auch beschrieben haben, die haben aber auch einen großen Behandlungserfolg. Also die kann man sehr, sehr gut behandeln. Und mir kommt gerade noch mal so in den Sinn, dass auch Angststörungen auch nach der Depression die häufigste Störung ist. Mhm. Ja, also dass man das auch wirklich ernst nimmt und sich da auch Hilfe holt.
Und häufig ist es auch gar nicht so leicht zu erkennen. Also das habe ich auch immer wieder, dass ich dann Klienten bei mir sitzen habe, die schildern mir Symptome, körperliche Symptome ganz oft von Herzrasen oder so ein enge Gefühl in der Brust oder ein Druck auf der Brust und die haben dann das Gefühl, sie kriegen Herzprobleme. Also die bringen das gar nicht mit einer Angst in Verbindung, schildern mir ihre körperlichen Symptome und dann frage ich das Verhalten ab und dann kommen wir oft gemeinsam darauf, dass da eine Angst dahinter steckt und gar nicht eine körperliche Ursache besteht, sondern der Körper reagiert.
Ja, das auch wirklich zu differenzieren, ne? Und bei mir in der Reha-Klinik, da habe ich ganz viele Patienten mit einer funktionalen Angst, die zum Beispiel Angst davor haben, einen erneuten Schlaganfall zu erleiden. Also bei uns sitzt auch immer wieder die Angst mit am Tisch. Und da geht es auch immer wieder darum zu schauen, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich einen Schlaganfall hatte, weil die Angst da ist, dass es nochmal passiert.
Und so eine funktionale Angst, die möchte mich ja immer vor irgendwas schützen. Ja, die hat ja auch einen Sinn und das ist ja auch eine natürliche Angst. Es ist ein natürlicher Schutzmechanismus.
Und weil du gerade natürlich sagst, Maja, kann man auch mal so schauen, was steht da jetzt auch körperlich und biologisch dahinter? Was ist der Mechanismus?
Ja, da fällt mir direkt wieder der Zahnarzt ein. Wenn ich so eine Angst habe, zum Zahnarzt zu gehen und ich merke, ich muss mich wirklich überwinden und ich bin einen Tag vorher vielleicht schlecht gelaunt und dann kriege ich vielleicht auch körperlich Symptome, schwitzige Finger und werde aufgeregt und dann sitze ich da im Wartezimmer, ist ja natürlich, weil wir vielleicht auch mal erlebt haben, dass eine Zahnbehandlung schmerzhaft sein kann. Und wir wollen uns natürlich vor dem Schmerz schützen.
Und dann, die Angst will uns davor
schützen. Die Angst will uns
schützen. Also, ja, bei mir kommt dann immer so ein Bild, ich stelle mir die wie eine Person vor, die sich schützend vor uns stellen möchte. Ne? Mhm. Also, dass die uns nichts Böses will, auch wenn wir uns dann ja auch unangenehm fühlen, wenn wir die Angst spüren. Aber eigentlich ist es wie jemand, der sich schützend davor stellt.
Und solange wir die Angst schützend vor uns haben und nicht vermeiden, zum Zahnarzt zu gehen, ist es eine funktionale Angst.
Ja, und wenn wir biologisch schauen, was passiert da in unserem Körper, wenn wir Angst haben, dann kann man sagen, ja, wir haben unser autonomes Nervensystem und es läuft eben auch automatisch ab. Ja, das können wir gar nicht immer so steuern. Das springt unabhängig von uns dann auch an. Und da gibt es zwei Gegenspieler. Das eine ist der Parasympathikus und das andere der Sympathikus. Und wenn ich zum Beispiel im Stresszustand bin oder ich muss viel leisten oder ich habe Angst, dann springt der Sympathikus an und der aktiviert dann die Organe, dass sie zum Beispiel mehr arbeiten. Also das Herz schlägt dann schneller, der Puls geht nach oben, ich fange an zu schwitzen, damit ich eben auch schnell reagieren kann. Also wenn wir bei dem Natürlichen bleiben, damit ich fliehen kann.
Oder? Ja, das kommt noch vom Überlebenssinn. Ja, bei den Tieren hat man das ja immer noch. Also die haben ja so einen Fluchtmechanismus.
Haben wir auch noch. Also das rettet unser Leben auch, ne? Dass wir dann dementsprechend handeln können.
Oder Starre. Flucht oder Starre.
Genau.
Ja.
Und der andere Gegenspieler, das ist dann der Parasympathikus, der ist dann aktiv, wenn ich im Ruhezustand bin, wenn ich in der Entspannung bin und da geht der Herzschlag nach unten, der Puls geht nach unten, ich schwitze weniger, dann geht die Darmaktivität zum Beispiel nach oben. Ne? Das sind so meine beiden Gegenspieler, die aktiv sind, wenn ich eben ängstlich bin oder eben nicht ängstlich bin.
Und jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, was die Unterscheidung ist bei den Ängsten. Und jetzt wollen wir zu unserem zweiten Punkt kommen. Was hilft denn eigentlich bei Angst? Also was können wir denn tun, wenn wir Angst bekommen? Und die Angst und die Entspannung passen nicht zusammen. Also das heißt, wir versuchen möglichst über den Körper zum Beispiel einen Entspannungszustand herzustellen, damit wir auch den Puls wieder runterregulieren und damit wir auch den Herzschlag wieder regulieren. Und das können wir körperlich ganz gut durch Atmung.
Ja, genau. Wir setzen nämlich dann ganz gezielt bei dem Wechselspieler Parasympathikus an. Die Angst ist beim Sympathikus aktiv und jetzt gehe ich über den Parasympathikus, jetzt gehe ich über die Atmung zum Beispiel, ne, dass ich alles runterregulieren kann. Oder ich kann auch ganz gezielt die Muskelentspannung ansetzen nach Edmund Jacobsen, abgekürzt PMR, weil da lerne ich auch immer wieder ganz gezielt in die Entspannung zu gehen. Wenn wir vorhin auch die Prüfungsangst hatten, dann kann das auch jemand hernehmen, wenn er merkt, die Spannung nimmt zu, dass er das auch für sich nutzt, um sich ganz gezielt in dieser Vorbereitungsphase in die Entspannung zu bringen. Man kann das auch vom Zahnarztbesuch machen, ja, dass man sich ganz gezielt in die Entspannung bringt. Es gibt sogar Zahnärzte, die arbeiten auch mit Entspannungsmusik. Oder manche arbeiten auch mit einem Hypnoseverfahren. Ja, wenn jemand Angst vor Spritzen hat, dann gehen die über die Hypnose, üben das natürlich vorher, um die Spritze zu vermeiden. Ja, das ist ganz spannend, was da möglich ist.
Es gibt auch ein Entspannungsverfahren, was eher die Gedanken unterstützt. Und das ist Meditation. Das machen auch viele. Das kann auch sehr hilfreich sein. Und ich finde auch, wenn man in so einem angespannten Zustand ist und man stellt sich vor, dass man mit der Welt verwurzelt ist und man stellt beide Füße auf den Boden und stellt sich vor, wie da Wurzeln wachsen in die Erde rein. Ja, dass man sich darauf fokussiert, dass man auf dieser Welt eingebunden ist und stabilisiert ist. Und es gibt ganz viele, also ich finde, es muss jeder so ein bisschen sein eigenes Bild finden, aber es gibt ganz viele Bilder, die auch mental dann eine Entspannung herstellen. Weil diese Atmung und PMR, da geht es eher über den Körper, über die körperliche Entspannung. Und bei der Meditation geht es um hilfreiche Bilder oder hilfreiche Gedanken.
Und dass ich das ja dann auch, wie du beschreibst, Maja, in einer ruhigeren Phase übe, damit ich das dann auch herholen kann, dieses Bild, um mich damit auch runter zu regulieren. Ne?
Mhm, genau. Es gibt auch Mutmachsätze. Also wir können uns auch überlegen, was uns in dem Moment, wo die Angst kommt, mutiger machen könnte. Also was ist ein hilfreicher Gedanke statt dem Angstgedanken in dem Moment?
Zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Prüfung denken, dann merke ich bin nervös oder ich merke, die Angst nimmt zu. Und dann kann ein Mutmachsatz sein, ich schaffe das, ich gebe mein Bestes. Und wenn ich das innerlich vor mir her sage oder auch mal laut ausspreche, dann merke ich, das hat eine beruhigende Wirkung auf mich. Mhm. Ne?
Und es kann auch ein Mutmachsatz sein, dass ich sage, ich probiere alles, was möglich ist, aber mit der Option, wenn ich es nicht schaffe, dann ist es auch in Ordnung. Weil es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, ob meine Angst die ist, dass ich nicht bestehen kann oder ob meine Angst die ist, dass zu viel Lernstoff ist oder dass ich nicht in der Lage bin, mir was zu merken. Je nachdem, was der Angstgedanke genau ist, kann ich den umformulieren ins Positive zum Mutmachsatz.
Ja, und sich auch Schritt für Schritt dem Angstvollen zu nähern. Also, dass wir da jetzt nicht immer zu Klippenspringern werden müssen, sondern dass wir uns dem auch langsam nähern können. Ich sag mal, wie so ein Stufenmodell. Ich hatte eine Patientin, die einen Schlaganfall hatte und auch Epilepsie hatte. Und die hatte dann auch Angst, alleine zu sein, weil sie befürchtete, dann passiert mir was und dann ist keiner da und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann haben wir auch Schritt für Schritt probiert, erstmal wieder ein paar Minuten alleine zu sein. Oder dann auch zu schauen, was hilft ihr, wenn sie merkt, es kommt ein Unwohlsein, dass sie jemanden anrufen kann. Ne? Also, dass man das so auch langsam aufbaut und sich nicht zu viel abverlangt.
Wir können natürlich auch uns bewusst machen, welche Ressourcen wir zur Verfügung haben. Und die Situation habe ich häufiger bei mir in der Beratung, wenn Menschen sich bewerben für einen neuen Beruf und Angst haben, dass das nicht reicht, was sie können. Und dann ist es wahnsinnig hilfreich, mal zu schauen, was habe ich denn alles schon geschafft in meinem Leben? Ich mache dann immer so große Mindmaps mit einem riesigen Plan, wo man dann seine Lernorte draufschreibt und dann welche Fähigkeiten und welche Kompetenzen habe ich da mir angeeignet und sich das mal so vor Augen führt. Und das ist unglaublich hilfreich, weil man ja in einer Situation, in der man Angst hat, nicht zu bestehen zum Beispiel, mehr in diesem Gefühl drin steckt, oh Gott, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich bin dem nicht gewachsen. Und das macht natürlich auch immer mehr Gedanken, die ins Negative gehen. Und sich dann bewusst zu machen, ich habe schon ganz schön viel geschafft und ich habe ganz schön viele Ressourcen, die auch immer wieder auftauchen in unterschiedlichen Situationen in meinem Leben, dann kommt man auch mehr in dieses Gefühl der Stärke rein und in das Gefühl, das ist machbar.
Ja. Und dann kommt der Mut dazu, also der Mut, ne, sich dann auch wieder einem neuen Bewerbungsgespräch zu stellen. Und dann können wir auch das verknüpfen, also deine Ressourcen, die du genannt hast. Und wenn ich dann merke, so jetzt bin ich vor dem Bewerbungsgespräch und ich merke, jetzt habe ich Herzklopfen. Eine gewisse Nervosität gehört ja auch dazu, aber dass es nicht so in die Angst überschlägt, wo ich dann blockiert bin oder in die Starre verfalle, können wir wieder unsere Atemübung auch dann mit ins Bewerbungsgespräch oder kurz vorher mitnehmen. Und da gibt es auch so eine ganz einfache Atemübung, die heißt 4-6-8. Und der Fokus liegt auf dem Ausatmen, auf der tiefen Bauchatmung. Und das heißt, wir können 4 Sekunden oder 4 Atemzüge einatmen und dann halten wir 6 Sekunden den Atem und dann atmen wir 8 Sekunden aus. Ne? Und wenn ich das dann kombiniere, ne, ich gehe geistig vorbereitet rein und dann habe ich nochmal was, was mir ganz konkret auch vor der Situation nochmal hilft, dann bin ich eigentlich ganz gut ausgestattet.
Ja, Claudia, jetzt wo du die Atemübung erwähnst, sind wir schon bei den Sofortmaßnahmen. Das heißt, es gibt auch, wenn die Angst ganz akut gerade da ist, Sofortmaßnahmen, die ich durchführen kann. Und da gehört diese 4-6-8-Atemtechnik auch dazu. Und eine zweite Sofortmaßnahme wäre, sich selbst gut zuzureden für die innere Beruhigung. Also ich kann das schaffen, ich habe schon ganz vieles geschafft, ich bin stark genug, ich habe alle Ressourcen, die ich brauche dafür. Oder manchmal hilft es auch, wenn man sich denkt, ach, andere haben das auch schon geschafft, dann werde ich das auch schaffen.
Ja, und auch bei dieser Soforthilfe kann ich mir auch klar machen, dass ich auch jetzt gerade nervös sein darf. Also diese Akzeptanz, ja, jetzt ist auch gerade mehr los innerlich, das nimmt auch schon wieder Druck raus. Aha, ich habe jetzt was ganz Wichtiges vor mir und ich merke, dass ich nervös bin und dass das auch in dem Augenblick so da sein darf, dass ich jetzt nicht da immer nur gegen angehe, sondern das ist jetzt gerade so. Und wenn die Situation geschafft ist, dann lässt das ja auch wieder nach.
Da habe ich auch gerade gedacht, eigentlich müsste man hier noch kurz einen Exkurs machen, weil das sind ja die Situationen, wenn wir ängstlich sind und wir versuchen, da so gegen anzukämpfen und reißen uns selber zusammen und sprechen auch nicht drüber oder akzeptieren selber nicht, dass wir jetzt gerade Angst haben, dann entsteht oft so eine genervte Stimmung oder wir sind dünnhäutig oder wir sind angespannt und unser Umfeld kriegt es ja auch direkt mit. Mhm. Und gerade bei diesem Punkt zu akzeptieren, dass man ängstlich sein darf, finde ich, ist es auch wahnsinnig hilfreich, das Umfeld zu informieren, dass man auch dann zu den anderen sagt, also ich habe morgen einen Zahnarzttermin und ich bin einfach wahnsinnig aufgeregt, ja, das stresst mich innerlich, das braucht ja Kapazitäten, mhm. Ja. Ja. Oder ich habe in 2 Wochen eine Prüfung und deswegen bin ich zurzeit einfach angespannter und habe Nachsicht mit mir, wenn ich schneller aus der Haut fahre oder gestresst reagiere. Es hat nichts mit euch zu tun.
Und dann hat man manchmal auch den Effekt, dass man auch so merkt, wenn man es einmal kurz ausgesprochen hat, kurz platziert hat, dann merken wir auch, dass wir wieder beruhigter sind.
Ja, wir akzeptieren es eher bei uns selber und witzigerweise auch die anderen akzeptieren das ja und können dann auch Rücksicht nehmen. Ja, die können ja auch was tun für uns in dem Moment. Und es stärkt einen ja dann auch wieder hinterher.
Ja, und dann haben wir auch noch mal die Möglichkeit, so als Sofortmaßnahme, wenn ich merke, jetzt wird die Angst zu groß, da kann ich auch mit Ablenkung arbeiten. Nehmen wir mal an, ich hoffe, wir nerven nicht zu sehr, dass wir mal den Zahnarzttermin hernehmen. Aber also ich bin jetzt da im Wartezimmer, ja, und ich merke, die Spannung nimmt zu, dann kann ich mich auch ablenken. Vielleicht gibt es da Bilder im Wartebereich, auf die ich mich jetzt einfach mal konzentriere. Ich glaube, die Ärzte wissen manchmal auch, dass die Patienten nicht so entspannt daherkommen. Also die arbeiten dann ja auch oft im Wartezimmer mit so ganz schönen Bildern, in die man sich auch mal so ein bisschen hinein versenken kann. Oder ich kann auch mich gedanklich ablenken, indem ich rückwärts zähle oder ich suche einfach im Raum sichtbare Gegenstände mit einer bestimmten Farbe, dass ich ein Stück neben meine Angst komme.
Ja. Auf andere Gedanken.
Ja.
Ja. Ja. Und was auch noch hilfreich ist, ist Gegenreize setzen. Das heißt, über andere Sinneskanäle etwas wahrnehmen. Was ich ganz gerne mache, sind tatsächlich Schals mit schönen Stoffen, die weich sind. Ja, das hilft mir dann, den Stoff oder einen kuscheligen Pullover anzuziehen, wo ich dann weiß, ah, da kann ich den Stoff anfassen. Das fühlt sich gut an. Oder Duftöle benutzen viele Menschen, dass man dann übers Riechen wahrnimmt und einen wohligen Geruch in der Nase hat oder auch Musik hilft.
Manche gehen, ne, mit Kopfhörern vielleicht dann auch mit ihrer Musik in eine Situation.
Ja, und jetzt würden wir gerne noch besprechen, was verändert sich denn eigentlich für mich, wenn ich den Mut finde? Wenn wir uns vorstellen, die Angst, die bringt uns in eine Situation, in der wir uns irgendwie überwinden müssen. Wir sind angestrengt und jetzt nimmt der Mut die Angst an die Hand. Mhm. Und wir laufen zusammen weiter.
Ja.
Und da kann ich mir überlegen, angenommen, ich hätte die Situation schon geschafft. Also angenommen, ich hätte den Mut schon gefasst und ich habe schon meine Hürde überwunden, was ist dann anders? Also wie fühlt sich's dann anders an? Was fühlt sich anders an? Wer bin ich dann, wenn ich das geschafft habe? In welcher Form profitiere ich davon? Das heißt, ich kann mir auch ein attraktives Motiv überlegen, was in dem Moment ja noch in der Zukunft liegt, weil da bin ich ja noch in der Angst, aber in der Vorstellung bin ich schon einen Schritt weiter. In der Vorstellung hat mich der Mut dahin gebracht, dass ich die Hürde genommen habe und da bin ich quasi schon über diese Hürde drüber und fühle mich gestärkt und neu und da mal so in dieses Gefühl reinzugehen. Wer bin ich dann, wenn ich das geschafft habe? Vermutlich bin ich selbstbewusster, ich fühle mich stärker, ich bin bestimmt auch ein Stück weit erleichtert, ich fühle mich erlöst und dieses Gefühl ist auch immer ganz schön, wenn man das körperlich so ein bisschen verankert und guckt, wo sitzt es denn bei mir, diese Erleichterung und dieses schöne Gefühl, habe ich das mehr im Brustbereich oder im Bauchbereich? Und das kann ich nutzen für jede Situation, die später wieder Angst auslöst. Wenn ich dann wieder aufgeregt im Wartezimmer sitze, dann erinnere ich mich an dieses Gefühl, ah ja, das war im Bauch, das hat sich warm angefühlt und gut und angenommen, ich habe das jetzt schon hinter mir, wie geht's mir denn dann? Dann kann man sich manchmal auch vorher als Unterstützung dieses Gefühl schon abrufen.
Das ist schön, ne? Also wir sind dann so auf die Zukunft gerichtet, aber wir holen uns das dann schon in die Gegenwart her, dieses Gefühl, ne? Und bei diesem Bild, der Mut nimmt jetzt die Angst an die Hand, ja? Also irgendwie hat es auch so was ganz Liebevolles in dieses Bild, ne? Und manchmal ist es auch sogar so, dass uns vielleicht auch ein liebender Mitmensch an die Hand nimmt, ne? Wenn wir was haben, wovor wir Angst haben, dass da auch jemand uns Mut von außen zuspricht. Das finde ich auch einfach so was ganz Stärkendes, wenn jemand weiß, oh, da kommt eine schwierige Situation. Ich weiß, da ist jetzt bestimmt auch Nervosität und Angst dabei und dass man auch immer wieder von außen Mut zugesprochen bekommt.
Ja, und wir gewöhnen uns natürlich auch an Herausforderungen. Also je häufiger wir auch diese Hürde nehmen, unsere Angst überwinden und den Mut an der Hand haben, desto kleiner werden die Gespenster. Also desto kleiner wird auch dieses Gefühl, oh Gott, das schaffe ich nie, da komme ich nie durch. Und desto größer wird der Glaube an sich selber und auch das Selbstvertrauen in dem Moment. Und was ich auch ganz schön finde, wenn man öfter seine Ängste überwindet, bleibt man innerlich immer in Bewegung. Und alles, was starre ist, gehört ja mit zur Angst. Also es gibt ja auch diese bekannte Schockstarre in der Angst. Und immer, wenn ich mich überwinde, dann bleibe ich ununterbrochen in Bewegung und ich entwickle mich weiter. Ich erweitere meinen Horizont und ich werde auch immer stabiler mit der Zeit.
Es sind dann kleine Mutproben, die wir machen, oder? Ja. Und ich denke jetzt gerade auch noch mal an einen Patienten, der sehr an Gleichgewicht verloren hat. Und der will natürlich auch mobil sein und der fängt jetzt so an, seinen Radius zu erweitern. Aber es kostet ihm zum Beispiel auch ganz viel Mut, mit seinem noch instabilen Gleichgewicht zum Beispiel Rolltreppe zu fahren. Und hoch geht es, aber runter mit der Tiefe, das kostet ihn total viel Überwindung. Und dann haben wir auch zum Beispiel gesagt, jetzt gibt es eine kleine Mutprobe. Sie fahren runter mit der Rolltreppe, aber sie suchen sich zum Beispiel jemanden, der sich direkt vor ihnen einreiht bei der Rolltreppe auf dem Weg nach unten. Und sie konzentrieren sich auf, wie sieht mein Vordermann aus? Ja. Also diese Mutproben auch immer wieder für sich zu nutzen, um in Bewegung zu bleiben. Und da geht es ja bei dem Patienten um tatsächliche Bewegung, ne? Also ich bleibe mobil, aber auch geistig in Bewegung zu bleiben.
Da haben wir auch das Stufenweise wieder drin. Ja. Dass wir Schritt für Schritt erst suche ich mir jemand, der vielleicht meine Sicht ein bisschen abschirmen kann. Ja. Und dann probiere ich es mal alleine. Oder ich stelle mich im ersten Schritt falsch rum auf die Rolltreppe, dass ich den Abgrund nicht sehe und so. Ja, wir wollen euch noch eine Übung an die Hand geben. Und zwar ist es eine Entspannungsübung, eine Atemübung. Das ist die tiefe Bauchatmung. Und da geht es darum, weil Angst und Entspannung sich ja gegenseitig ausschließen, dass ihr ein bisschen übt, auch im Vorfeld schon, über den Körper in den Entspannungszustand zu kommen.
Und da könnt ihr die Hand auf euren Bauch legen, dass ihr auch so spürt, wie sich der Bauch hebt und senkt, wenn ihr ein- und ausatmet. Und dann wirklich auch mal so ganz bewusst 10 tiefe Atemzüge nehmt, die berühmten 10 tiefen Atemzüge. Und dann merkt man auch schon, wie über die Atmung ganz viel nach unten reguliert wird.
Es gibt natürlich auch ganz viele Anleitungen für progressive Muskelentspannung. Und da könnt ihr auch auf der Webseite vom Pahl Verlag mal nachschauen. Da gibt es auch eine Anleitung für progressive Muskelentspannung zum Mitmachen. Das wäre auch eine schöne Entspannungsübung, die man ausprobieren kann. Und wenn man das einmal gemacht hat, kann man das auch alleine durchführen. Man muss es nur einmal geübt haben und dann weiß man, man spannt jede Muskelgruppe einzeln einmal an und entspannt wieder. Dann weiß man, wie es geht und kann es tatsächlich überall machen.
Ja, man ist dann wirklich ganz frei in der Durchführung.
Ja.
Und weil du das auch nochmal sagst mit der Muskelentspannung, das Entspannungsverfahren ist auch etwas, was wir lernen können und was auch mehrmals vielleicht ausprobiert sein möchte, bis wir auch so merken, oh, wir kommen jetzt leichter in die Entspannung oder auch tiefer rein. Ne? Mhm. Also, dass wir uns auch Zeit nehmen, das zu lernen. Ja, wenn wir nochmal Revue passieren lassen, was wir heute bei dem Thema Angst besprochen haben, da haben wir erst nochmal unterschieden, was ist eine funktionale Angst und was ist eine dysfunktionale Angst. Wir haben auch geschaut, was läuft auf der körperlichen Ebene ab, wenn wir Angst haben und was hilft uns dann auch gegen die Angst bis hin auch zu schnellen Notfallmaßnahmen, wenn wir gerade in der Angst stecken. Und dann aber auch zu schauen, was verändert sich, wenn ich dann auch Mut gefasst habe, wie gehe ich dann auch ja in der Zukunft in eine vielleicht noch angsterfüllte Situation und am Ende noch unsere Übung mit der Bauchatmung und der Empfehlung auch mal die Muskelentspannung auszuprobieren.
Ja, und wir wünschen euch jetzt immer, wenn die Angst kommt, dass ihr ganz schnell den Mut an die Hand nehmt und durch die Situation durchkommt und immer in Bewegung bleibt. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann findet ihr viele weitere Folgen auf allen Podcast-Kanälen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.